Und ich darf euch in diese neue Predigtserie mit reinnehmen. Ich freue mich sehr drauf, weil es ein Herzensanliegen ist und ein Thema ist, wo ich merke, da arbeitet Gott gerade selber so ein bisschen in meinem Herzen. Und euch damit reinzunehmen, darauf freue ich mich schon richtig. Ich möchte am Anfang eine längere Vorrede halten, bevor wir in das Thema Stille einsteigen. Eine Vorrede deshalb, weil mein Gefühl ist, dass dieses Thema, dass Gott mit uns Dinge eintrainiert, Rituale in unserem Leben schafft, dass das ein ziemlich umkämpftes Thema ist. Und ich möchte euch zwei Klischees von Christen vorstellen. Die gibt's wahrscheinlich in dieser Reihenform gar nicht, aber Aspekte davon haben wir alle irgendwo in unserem Leben. Und ich habe diese zwei Typen von Christen mal genannt, den Leiter- oder den Sofa-Christen. Es gibt den Leiter-Christen. Der Leiter-Christ steht morgens auf und natürlich guckt er nicht als erstes auf sein Handy, sondern er macht erstmal stille Zeit. Und wir kommen einen Schritt näher zu Gott. Nach der stillen Zeit nehmen wir uns natürlich Zeit zum Beten, einen Schritt weiter zu Gott. Und wir merken schon, wir kommen Gott immer näher mit unserem Leben, mit dem, was wir tun, was wir machen. Wir kommen runter, die Kinder sind nicht angezogen, der Kleinste verblempert wieder, wo sein Pulli ist, kriegt einen Anfall, weil die Socken nicht gewaschen sind, die er unbedingt sonntags den Gottesdienst anziehen wollten. Oh, Leiter einen Schritt tiefer wieder auf der Leiter. Wir fahren in den Gottesdienst, auf der Bundesstraße wirst du geschnitten von so einem fiesen Autofahrer. Du nennst ihn ein Wort mit A und musst wieder einen Schritt weiter tiefer runter. Und dann kommst du in den Gottesdienst. Halleluja, ein Schritt näher zu Gott. Dann hast du so ein gutes Lobpreisteam wie heute, zwei Schritte zu Gott und kommst immer näher. Dann machst du die Augen auf im Lobpreis und denkst dir, hat die echt ihre Haare geschnitten? Die sieht ja blöd aus. Du ziehst, wie der Pastor auf die Bühne kommt und predigt und denkst dir, jetzt hat er schon 5 Minuten geredet, immer noch keine Bibelstelle genannt. Und übrigens, heute Morgen, ich musste extra noch mal mein Auto vom Parkplatz fahren. Warum kann man mir das nicht vorher sagen? Und lande hier. Das sind Leiterchristen. Du hast immer diesen Wunsch nach Nähe Gottes, aber du scheiterst immer wieder. Du scheiterst immer wieder bei diesem Versuch, irgendwie Gott näher zu kommen. Und du scheiterst immer wieder daran, in seine Nähe zu kommen und ihm ähnlicher zu werden. Du hast immer wieder Punkte, wo du merkst, Dinge funktionieren, aber ganz viele Dinge funktionieren noch nicht. Reinhard hat vorher gesagt, wir sprechen die schwierigen Themen an. Wir werden über sowas wie stille Zeit reden. Wir werden über wie viel wir beten, wie viel wir Bibel lesen. Und vieles davon ist schambehaftet und ist versagensbehaftet, weil wir immer das Gefühl haben, wir schaffen es nicht. Und es ist ständig so ein Leiter hoch und runter Geturne. Und übrigens, das, was wir hier machen, nämlich Gott näher zu kommen, ist auch nichts Originäres, was das Christentum hat. Alle Weltreligionen funktionieren so. Entweder tust du dein Karma irgendwie verbessern durch gute Taten, du tust dein Sonnengeflecht reinigen oder guckst, dass du es dann doch irgendwie nachher vor dem letzten Gericht, wie im Islam, dann vor Gott schaffst und du nicht sicher sein kannst, ob du bestehst, aber am Ende hoffst du drauf, dass du so viele gute Taten gesammelt hast, dass es irgendwie klappt. Das heißt, das, was wir hier haben, ist nichts, was Christentum originär ist, sondern ist ein ganz normales religiöses Verhalten. Ich versuche durch mein Handeln, durch meine Taten irgendwie Gott näher zu kommen. Und mit diesem Umgang, mit dieser Leiter und diesem Hoch und Runter gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit umgehen können. Entweder wir versuchen es noch mehr, wir versuchen noch mehr Selbstdisziplin aufzubringen und wir stellen uns den 5. Wecker, dass es endlich klappt mit der stillen Zeit und wir auch wach werden und nicht weiter schlafen und nicht wegdrücken. Und wir verzweifeln da irgendwie auch dran und versuchen uns noch mehr zu geißeln und unser Christentum fühlt sich immer mehr wie so eine Zwangsjacke an, lauter Regeln, die mich drängen, dass ich was machen muss. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir werden irgendwann zum Sofa-Christen. Der Sofa-Christ hat aufgegeben. Der belächelt den da drüben auf der Leiter und sagt, ach weißt du, das ist doch alles Werksgerechtigkeit, was der probiert, hier Gott näher zu kommen. Ich habe verstanden, was heißt Gnade zu haben. Den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Gott muss mir doch das Wollen und das Vollbringen schenken, steht zu dieser Bibelstelle, die ich jedes Mal falsch auslege. Also wenn Gott wollte, dass ich keine Pornos mehr gucke, dann müsste er halt meinen Computer kaputt machen oder das Internet abschalten, aber Gott hat mir einfach noch nicht die Kraft dazu gegeben, dagegen anzugehen. Also, wie es ist. Und mal gucken, was noch so wird. Wenn Gott wollte, dass ich einen Dienst in der Gemeinde tue, dann würde er mir innerlich eine Motivation schenken, aber ich spür's gerade so gar nicht. Und wir haben Ausreden. Wir benutzen die Gnade als Ausrede, um uns nicht zu bewegen. Wir haben aufgegeben, einen Weg der Nachfolge zu gehen. Und jetzt kommt Evangelium. Das Evangelium ist nicht, streng dich mehr an. Guck, dass du höher auf die Leiter kommst. Das Evangelium ist auch nicht, setz dich hin und beweg dich nicht mehr. Das Evangelium ist, dass wir gar nicht diese Leiter hochklettern müssen am Anfang zu Gott, weil Gott diese Leiter runtergekommen ist. Gott ist diese Leiter herabgestiegen bis in die niedersten Niederungen unserer Menschlichkeit. Er ist runtergestiegen bis dahin, wo meine übelste Sünde ist und begegnet mir da. Er ist derjenige, der mich auf meinem Sofa sich neben mich setzt und sagt, Christian, darf ich der Herr deines Lebens sein? Darf ich mit dir einen Weg gehen? Darf ich dir zeigen, was dir gut tut, was dich zum echten und erfüllten Leben führt? Er ist derjenige, der mich an die Hand nimmt und mit ihm zusammen fange ich an, Schritte zu gehen. Und manchmal sind es Leiterschritte, aber ich gehe die nicht mehr allein aus meiner Anstrengung, sondern ich gehe die, weil Jesus an meiner Seite ist. Und mein Beweggrund, mit ihm Schritte zu gehen, ist nicht, um seine Nähe zu suchen, weil er hat mich doch schon an der Hand. Der Heilige Geist lebt schon in uns. Ich suche nicht seine Nähe. Nein, er ist bei mir. Ich nehme ihn mit mir. Mein Beweggrund, mit ihm unterwegs zu sein, ist auch nicht, um gerecht zu werden, um irgendwie meine Sünden bei ihm loszuwerden. Das ist schon passiert in dem Moment, wo er mir begegnet und ich ihm sage, ja, du darfst der Herr meines Lebens sein. Da vergibt er mir meine Schuld und Sünde und ich darf jetzt immer wieder unterwegs mir von ihm die Füße waschen lassen, aber ich habe es nicht mehr nötig, dass mein ganzer Körper gewaschen wird. Mit ihm zusammen unterwegs fange ich an, dass ich nicht mehr meine Gerechtigkeit kämpfen muss, sondern meine Motivation, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, ist, von ihm zu lernen, wie gutes Leben funktioniert. Wie ein Leben funktioniert, wo ich nicht mehr dich verletze und du mich verletzt, wo ich nicht ständig die Beziehung zu Gott störe und kaputt mache, sondern ein Leben zu lernen, wo ich mit ihm zusammen, mit ihm im Einklang, in Verbindung leben kann, wo ich es lerne, an seiner Hand zu bleiben, mit ihm Schritte zu gehen. Nachfolge heißt das Wort, das die Bibel da benutzt. Mit ihm zusammen unterwegs zu sein, bis an den Punkt, dass ich merke, er hat mich geführt, Schritt für Schritt. Er war derjenige, der mein Leben gesund macht, der mich heil macht an den Stellen, wo ich verletzt bin und wo ich diese Verletzung nehme und sie jedem um die Ohren haue, sodass ihr auch noch möglichst verletzt werdet. Das ist Nachfolge, das ist mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn wir jetzt über Exerzitien reden, über geistliche Übungen, dann haben wir immer die Gefahr, auf einen von den beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Entweder wir fangen an, noch mehr Selbstdisziplin und wir schaffen das und wir müssen es noch mehr anstrengen, dass endlich das mit der stillen Zeit funktioniert. Oder wir geben auf und hocken uns aufs Sofa und denken, es ist, wie es ist. Und wir dürfen darin lernen, dass Jesus uns in den nächsten Wochen immer wieder neu begegnen darf und sagt, hey, es geht um Nachfolge. Ich bin mit dir. Nimm mich an die Hand. Geh mit mir zusammen diesen Weg. Ich habe in den letzten Jahren 3 Bücher von John Mark Comer gelesen. Ihr habt davon eins schon mal gehört, nämlich wir haben letztes Jahr über den Jesus-Lebensstil gepredigt. Das war eins seiner Bücher, also das hieß nicht so, aber da haben wir Teile seines Buches verbaut. John Mark Comer ist mit der meistgelesenste Autor in der christlichen Szene der letzten 2-3 Jahre. Seine Bücher sind alles Millionen-Bestseller. Ich kann sie nur empfehlen, weil sie einen Herzschlag in unserer heutigen Generation getroffen haben. Wir haben letztes Jahr darüber gepredigt, warum Hektik der Tod alles geistlichen Lebens ist. Und John Mark Comer sagt, es gibt sowas wie eine Lebensregel. Es gibt sowas, was du mit dir rumträgst. Und er hat eine Definition geschrieben, eine Lebensregel umfasst einen Zeitplan und eine Reihe von Praktiken und Beziehungsrhythmen, die uns den Raum geben, mit Jesus zusammen zu sein, ihm ähnlicher zu werden und zu handeln, wie er gehandelt hat. Das Buch heißt Leben vom Meister lernen. Ich habe die englische Version gelesen, Practicing the Way, den Weg. Wir heißen übrigens Via Movement. so den Weg von ihm zu lernen. Und was er sagt ist, jeder von uns hat bewusst oder unterbewusst eine Lebensregel. Diese Lebensregel prägt die Art, wie du lebst. Die prägt die Art, wie du deinen Alltag gestaltest. Man sieht deine Lebensregel anhand von deinen Routinen, an deinem Arbeitstag, an deinen Beziehungen, wie wertvoll dir Beziehungen sind oder auch nicht. Diese Lebensregel sieht man an deinen Finanzen und wie du mit diesen Finanzen umgehst, an deinen Aktivitäten, welche Urlaube du machst und wie viel Urlaub du machst. All das ist Ausdruck und Teil von deiner Lebensregel. Und nochmal, dein Leben ist das Nebenprodukt deiner Lebensregel. Das heißt, du hast eine innere Überzeugung und aus dieser inneren Überzeugung, ob die definiert ist oder nicht, gestaltest du dein Leben. Und wenn wir über unser Christsein, unsere geistlichen Rituale regeln reden, dann müssen wir anfangen, über unsere Lebensregeln nachzudenken. So, was ist mir wichtig und was hat Priorität bei mir? Wenn du mir sagst, ich habe keine Zeit für stille Zeit, dann frage ich dich, was ist bei dir so wichtig, dass es wichtiger ist als eine stille Zeit und Zeit mit Gott zu verhaben? Wenn du mir sagst, ich finde nicht ins Gebet rein, dann ist doch die Frage, was hat sonst Raum in deinem Leben? Und wo müsstest du vielleicht Dinge angehen und beschneiden, damit du eine Lebensregel hast, mit der du nachher auch zufrieden bist? Viele Menschen haben eine undefinierte Lebensregel und haben Dinge eingetrichtert bekommen, was wichtig ist im Leben, haben das von ihren Familien, Gewohnheiten übernommen, haben das übernommen von ihrer Erziehung, ohne jemals darüber nachzudenken, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Und Ziel dieser Predigtserie, das ist, dass wir über diese Lebensregel, die wir haben, nachdenken. Was ist uns wichtig? Was für Rituale, was für Übungen wollen wir in unserem Alltag haben? Für was wollen wir uns Zeit nehmen? Wo darf dieses Thema Nachfolge Jesu einen Schwerpunkt in unserem Leben bilden? Und wo darf es uns auch bestimmen in unserer Planung, in unserer Idee, wie unser Leben auszusehen hat? John Ortberg hat mal Christsein mit Golfspielen verglichen. Er hat gesagt, Christsein ist wie Golfspielen und es gibt ganz viele Christen, die gucken tausende von YouTube-Videos zum Thema Aufschlag, Winkel, richtiger Stand, Körperspannung und Haltung beim Golfspielen, welches der neueste, perfekteste Schläger ist. Aber sie machen sich nie auf, ziehen ihre Golfschuhe an und gehen auf den Platz und trainieren. Und manchmal ist es bei uns Christen auch so. Ich habe vor kurzem jemanden in einem Gespräch gehabt, der hat mir erzählt, er hört gerade im Schnitt 8 bis 10 Predigten pro Woche. Ich habe gedacht, cool, du guckst ja viele und hörst ja viele Predigten. Aber meine Frage ist, wann hast du Zeit, auf den Golfplatz zu gehen und zu trainieren? Wann hörst du Predigten, was ja nicht schlecht ist? Hör gerne Predigt, aber wann ist der Punkt, wo du das umsetzt in deinem Leben? Wann ist der Trainingsplatz? Wann ist die Zeit, wo du dir die Schuhe schnürst, den Schläger rausnimmst und wirklich dich mal hinstellst? Und John Ortberg hat es so ausgedrückt, das Wissen aus unserem Kopf, das ist die eine Sache. Aber dass dieser perfekte Schlag uns gelingt, weil das Wissen in unser Muskelgedächtnis übergegangen ist und jeder Muskel meines Körpers genau weiß, was er zu tun hat, das ist harte Arbeit. Und dieser harten Arbeit, Glückwunsch, wollen wir uns jetzt die nächsten 5 Wochen widmen. Dass wir anfangen, Dinge nicht nur vom Kopf zu wissen, nicht nur eine schöne Predigt hören, sondern dass wir anfangen, dass Dinge in unser Muskelgedächtnis übergehen als Christen. Und dass wirklich jeder Muskel weiß, was er wann zu tun hat. Lange Vorrede, jetzt kommen wir zur ersten Übung. Stille. Hebräer 4, Vers 9 bis 11, endlich der Bibelvers, hier ist er. Für alle, die schon gewartet haben, wann endlich Bibelverse in der Predigt kommen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von allen seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Diese Stelle bewegt mich immer wieder, dass Gott uns sagt, hey, er hat uns eine Zeit, einen Raum der Ruhe geschaffen, den wir betreten dürfen. Aber wir scheinen durch Unglaube es zu verpassen, in diese Ruhe reinzukommen. Wir scheinen was zu verpassen, was Gottes Wesen entspricht. Selbst Gott hat geruht am siebten Tag. Selbst unser Schöpfer wusste, es ist gut, diesen siebten Tag nach 6 Tagen Schöpfung, den siebten Tag der Ruhe zu widmen. Und wir denken manchmal, wir brauchen es nicht und haben es nicht nötig. Wir verpassen was von der Idee Gottes, wenn wir dem Thema Ruhe, dem Thema Sabbat, dem zur Stille kommen in uns innerlich, wenn wir dem aus dem Weg gehen. Ich habe vor 2 Jahren in der letzten Predigtserie damals schon 2 Zitate gebracht. Das eine war von John Ortberg: Die größte Gefahr für unseren Glauben heutzutage ist nicht, dass wir ihn verlieren, sondern dass wir so beschäftigt, abgelenkt und getrieben sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version davon zufrieden geben. Ich glaube, unser Glaube leidet drunter, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, wenn wir uns nicht Zeiten nehmen, wo wir still werden, wo Gott sprechen darf, wo wir uns nicht Zeiten nehmen, wo wir aus diesem Getriebensein unseres Alltags rauskommen. Es gibt hunderte von Studien darüber, dass unser Leben noch nie so laut und so beschäftigt war wie heute. Wir hatten noch nie so viele Informationen, die auf uns einströmen. Wir hatten noch nie so viel Technik, die uns 24 Stunden lang mit Informationen flutet. Wir hatten noch nie auch so einen getriebenen Alltag. Und ich glaube, dass es immer wieder dann merkbar wird, dass da was kaputt geht in uns. Wir hatten in der letzten Predigtserie eine Sache, wo ein Zitat da war, dass wir vielleicht merken, dass wir nicht für diese Welt geschaffen sind. Ich glaube, auch wenn es um Thema Hektik geht, merken wir, unsere Seele, unser Körper, unser Wesen ist nicht geschaffen für diese Informationsflut, mit der wir aktuell zu tun haben. Unser Körper, unsere Seele kommt an ganz vielen Stellen nicht mit dem Stress und der Hektik, die wir in unserem Leben haben. Nicht mit der Informationsflut mit, nicht mit diesem Getriebensein mit, das uns so viel Lärm und so viel Bewegung in unseren Alltag reinbringt. Ich glaube, dass wir immer wieder darum kämpfen müssen, dass wir in eine Ruhe, in eine Stille reinkommen, um unserem Glauben Kraft zu entwickeln. Corrie ten Boom sagt: Wenn der Teufel dich nicht zur Sünde verführen kann, dann hält er dich beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich sehr oft sehr beschäftigt. Und es ist ein Kampf, immer wieder den Schalter umzulegen, zu sagen, nee, jetzt ist Zeit für Stille. Jetzt ist Zeit, von diesem Produktivsein-Thema mich abzukoppeln und zu sagen, nee, jetzt ist Ruhe angesagt. Mich von der Getriebenheit auch ein bisschen wegzubewegen. Ich hatte an Pfingsten war ich in Bad Blankenburg, das ist dieses evangelische Allianzhaus. Und ich habe mir gedacht, ach, für 2 Tage, ich fahre da jetzt nicht mit dem Auto hin. Tabea hat das Auto gebraucht, ich fahre mit der Bahn hin. Und es gibt einen Bummelzug aus Schorndorf, der wirklich durchfährt bis dorthin. Also der fährt bis Berlin. Und du sitzt 5,5 Stunden bis kurz vor Bad Blankenburg. Und ich habe mir meine Kopfhörer mitgenommen und habe gedacht, ja, ich suche mir eine Reihe von Podcasts raus, die ich mir anhören wollte, Predigten, die ich nachhören wollte, wo ich gedacht habe, oh, da hat ein Freund von mir über das Thema gepredigt, das will ich hören. Und wisst ihr, wie es mir nach 1,5 Stunden ging? Meine Ohren waren so voll, ich habe so viel Informationen gehabt, mich hat es richtig gestresst. Ich habe meine Kopfhörer ausgeschalten, saß in dem Zug, das war so ein Bummelzug, der ziemlich laut gerattert hat und sehr, sehr ungemütlich war. Neben mir hat eine Juristin aus Berlin ein Videocall gehabt mit ihrem Betrieb und hat immer geschwenkt zwischen Kundengespräch und dann wieder mit ihrem Kollegen einzeln geredet, über den gelästert, wieder zurück ins Kundengespräch. So, und also irgendwann war auch mir das zu viel und ich habe gemerkt, wie mich das stresst, dieses ständige Laut, dieses ständige Informationen von allen Seiten. Hier gibt's Stress, da gibt's die Themen, da hörst du irgendwo zu. Ich merke das, dass wir immer wieder in solche Situationen kommen und ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen es manchmal gar nicht merken, wie unsere Seele leidet, weil wir so getrieben und beballert sind von Medien, von Informationen, von Lärm. Ich hatte immer das Gefühl, dass es so ein Problem der Jugend ist. Also wenn du unterwegs bist, du siehst ganz viele Jugendliche mit Kopfhörer, die komplett die ganze Zeit irgendwie Musik anhaben und ständig unterhalten werden müssen. Ich kenne Leute, die können nicht mehr einschlafen ohne Musik auf dem Ohr. Das heißt, die haben selbst beim Einschlafen noch ein Stöpsel im Ohr, dass ihnen Musik vorgespielt wird, weil sie es nicht aushalten, wenn es mal leise ist und ruhig ist. Und ich dachte immer, das ist vielleicht so ein Problem der Jugend. Jetzt war ich vor ein paar Wochen in einem Altenheim und kam in das Zimmer zu diesem Besuch von jemand, nennt keine Namen, und wollte den mit dem Beten als pastoraler Besuch so das irgendwie machen. Und da lief der Fernseher in voller Lautstärke in dem Zimmer. Und nachdem ich 2 Minuten mit dem Mann geredet hatte, der auch noch schlecht hört, habe ich dann mal gefragt, ob ich den Fernseher ausmachen darf. Nee, der Fernseher bleibt an, das braucht er. Ich sagte, ja, darf ich es wenigstens ein bisschen leiser machen? Ah, das will er auch nicht. Ich sagte, ja, aber wir können nicht mal beten zusammen. Ich habe ihn dann überredet, dass ich den Fernseher leise mache, aber der Fernseher musste anbleiben. Also auch über 85-Jährige scheinen ein Thema mit Medienkonsum zu haben und es trifft uns alle irgendwie in unserem Alltag. Das ist kein Problem der Jugend, dass die mit ihrem Handy und Smartphone und Smartwatch und sonst was so vernetzt sind. Es gibt Studien darüber, wie oft du dein Handy pro Tag in die Hand nimmst, wie viele Stunden Bildschirmzeit du hast. Je nachdem, welches Handy du hast, wertet dir das jede Woche aus und zeigt dir, wie viele Stunden du an deinem Handy verbracht hast. Überleg doch mal, ob das nicht ein Thema sein könnte, wo du merkst, da brauchst du vielleicht mehr Heilung. Johannes Hartl hat diese Woche das Thema aufgegriffen, hat bei Instagram gepostet, warum hältst du eigentlich keine Stille aus? Ich weiß nicht, wer den Post gesehen hat. Und er schreibt dazu, ohne Stille wird das Leben flach, die Worte werden oberflächlich, Entscheidungen werden vorschnell, Beziehungen werden hohl. Gott spricht in der Stille und wer vor der Stille flieht, der flieht eigentlich vor all dem, was wesentlich ist. Mich hat es bewegt und ich habe gedacht, nee, ich möchte nicht vor dem Wesentlichen fliehen. Ich möchte immer mehr wieder Zeit nehmen, wo das Wesentliche zu mir sprechen darf. Und wir wollen heute zusammen lernen von Leuten aus der Bibel. Ich möchte euch Maria aus Bethanien vorstellen, was die gemacht hat. Ihr kennt sie vielleicht besser aus dieser Geschichte aus Lukas 10, 38 bis 42. Maria aus Bethanien. David, dein Stichwort. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es denn richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria geht in diesem Text 6 Schritte und diese 6 Schritte sind aus einer Predigt von Veronika Lohmer, auch Missionarin am Gebetshaus in Augsburg, geklaut. Bloß um hier die Credits an die richtigen Leute zu bringen. Sie geht 6 Schritte und das Erste, was sie tut nichts. Und die Geschichte zeigt uns, wie schwer das ist, nichts zu tun. Die Geschichte von meinem Leben zeigt mir, wie schwer das bei mir ist, nichts zu tun. Wir haben immer was zu tun. Herr Jesus kommt in dein Haus. Würdest du nicht vielleicht noch kurz da drüben aufräumen, nochmal schauen, ob man da nochmal was machen kann? Und vielleicht müssten wir auch ein besonderes Essen jetzt machen. Es gibt so viel zu tun. Aber Maria tut erstmal nichts. Und das Zweite ist, was sie tut, außer nichts, ist hinsetzen. Und das fällt uns manchmal so schwer. Wir sind so getrieben, wir sind so unterwegs, wir sind ständig busy, wir sind ständig beschäftigt mit Dingen. Setz dich doch einfach mal hin. Und sie macht nicht irgendwas, sondern sie setzt sich zu Jesus. Sie setzt sich direkt bei Jesus hin und sagt, hier sitze ich jetzt. Hier bin ich jetzt. Sie stellt sich nicht in die Tür, sodass sie mal kurz noch wegspringen könnte, wenn noch was kommt oder wenn man noch mal was Frisches zu trinken bringen könnte. Nicht so diesen Gastgeberstuhl nah an der Küche, sodass man gerade noch mal kurz... Nee, sie setzt sich direkt zu Jesus hin. Und eine dritte Sache, die sie tut, ist, sie zieht Scheuklappen an. Ich erkläre es gleich. Die Maria hat Scheuklappen gegenüber den Blicken von ihrer Schwester Martha. Die Schwester, die wird sie von Anfang an bös angeguckt haben. Die hat gleich gewusst, die Maria sollte doch auch was tun. Und in der Martha steigt sowas hoch, dass sie nachher sogar Jesus anspricht und ihm das sagt. Sag du doch jetzt mal endlich was, dass die Maria sich bewegt. Aber diese Maria hatte Scheuklappen gegen diese ganzen Vorwürfe, gegen die ganzen Erwartungen, die an sie gerichtet werden, an all das, wo andere Leute denken, du solltest doch mal, du müsstest doch und du hast doch noch das noch nicht gemacht, wo Leute von außen kommen, aber es gibt manchmal auch so innere Vorwürfe, wo ich denke, kann ich es mir denn überhaupt leisten, mich jetzt einfach nur hinzusetzen? Hätte ich nicht noch das und das machen müssen? Die Toilette ist nicht geputzt, das habe ich noch nicht gemacht, die Steuererklärung ist nicht gemacht und trotzdem dagegen Scheuklappen zu entwickeln und zu sagen, egal was gerade alles nicht erledigt ist, ich setze mich jetzt einfach hin. Diese Scheuklappen, das hat Maria gelernt und die hat sie angewendet. Und der vierte Punkt. Ein vierter Punkt, was Maria mit sich trägt, ist Hören und Sehen. Ihr ist in dem Moment nichts wichtiger, als Jesus anzugucken und auf seine Worte zu hören. Alle Arbeit geht in den Hintergrund. Alles andere an Anklagen und an Ideen, die man so hat, was man machen sollte, verschwindet. Weil ihr nichts wichtiger ist, als Jesus anschauen und auf seine Stimme hören. Und das tut sie. Ich habe schon gerade gesagt, dass sie sich hinsetzt, aber sie setzt sich in diesem Text nicht irgendwo hin. Sie setzt sich zu seinen Füßen. Das ist eine Nähe, die für die damalige Zeit völlig unerlaubt war. Dass eine unverheiratete Frau sich so nah an Jesus setzt, zu seinen Füßen setzt, gehört sich nicht. Dass sie diese Nähe sucht, ist völlig daneben, aber sie tut es, weil das ihr dieses Herzensanliegen ist. Ich will jetzt Gott nah sein. Ich will jetzt runterkommen. Ich will ihn hören, ich will ihn verstehen, ich will seine Worte, ich will gucken, wie er guckt. Ich möchte sehen, was sein Herz ist, was ihn bewegt. Und all das hat nur einen Grund. Und dieser Grund ist Jesus. Wenn du zur Stille kommen willst, sind das 6 ganz gute Schritte, an denen wir uns immer wieder orientieren können. Tu nichts. Setz dich hin, such dir einen schönen Platz, wo du wirklich auch Ruhe hast. Bau dir Scheuklappen ein gegen die inneren und äußeren Vorwürfe und Dinge, was Leute denken, was du alles zu tun hast. Nimm dir Zeit, wirklich auf Jesus zu hören und ihn anzuschauen. Such seine Nähe und tu nichts außer Jesus suchen. Das sind die Punkte, wo wir lernen können, was es heißt, mit der Stille und der Ruhe vor ihm zu kommen. Übrigens, kleiner Einwurf, von außen sieht das alles aus wie auf dem Sofa sitzen. Von außen ist das völliges Nichtstun. Und es fühlt sich genauso an, wie wenn wir uns aufs Sofa setzen und sagen, Herr Jesus, jetzt muss ich halt mal machen. Aber die innerliche Haltung ist eine komplett andere. Die innere Motivation, mich Jesus zu nähern, ich setze mich auch hin, ich entspanne mich komplett, ich tue nichts. Aber mein Innerstes tut so, so viel mehr. Ich bewege mich zu Jesus. Ich lasse diese ganzen Anklagen an mir abprallen. Ich suche seine Nähe. Ich höre auf ihn. Da ist richtig viel Aktivität drin, aber eine innerliche Motivation, eine innerliche Aktivität. Und es hat nichts mit Getriebensein zu tun. Es hat aber auch nichts mit auf dem Sofa nach hinten lehnen zu tun. Okay? Bloß, dass wir den Vergleich mit dem Sofa, dass wir da merken, wir fallen da nicht vom falschen Pferd. Und jetzt lass uns mal praktisch werden. Wahrheiten, die Maria verstanden hat, war, ich muss hier nichts bringen und ich muss hier gerade nichts leisten. Ich bin hier sicher, selbst Jesus verteidigt sie. Jesus sagt, hey, du darfst hier sitzen. Jesus ist derjenige, der sie gegen diese Anklagen ihrer Schwester verteidigt, der ihr diesen safen Room schafft, wird man heute zu sagen. Und er ist es, der mich da haben will. Er ist derjenige, der will, dass ich hier an seinen Füßen bin. Er wünscht sich das. Er lädt mich ein in diese Gegenwart von ihm. Wie kann das praktisch werden? Wie kann das praktisch funktionieren in meinem Leben, diese Zeiten von Stille? Manche Leute gehen ins Kloster, um sowas zu erleben. Ich mache das auch. Ich habe meinen nächsten Termin schon gebucht. Ich werde im Februar wieder 4 Tage zu stillen Tagen ins Kloster gehen, wo ich einfach davon 3 Tage komplett schweige. Ein paar Leute von euch haben das auch schon erlebt. Und das ist, glaube ich, eine gute Übung, mal reinzukommen, mal zu hören, was macht es mit mir? Hält mein Herz diese Stille überhaupt aus oder fliehe ich davor? Aber das ist ja nicht unser Alltag. Das ist nicht das, was das uns bringt in unserem Leben mit Jesus, dass wir immer wieder mal ins Kloster fliehen und da vielleicht stille Tage erleben. Das sind gute Übungen, aber wir brauchen Dinge, die wir in unseren Alltag implementieren können. Und ich lese euch einfach mal vor, was John Mark Comer empfiehlt. Er sagt, wenn er morgens aufsteht, hat er erstmal 1 Stunde Stille. Er steht extra 1 Stunde früher auf und dann ist 1 Stunde Ruhe, wo er sich mit seiner Bibel auf einen Stuhl verkriecht, Jesus zuhören, sein Wort studieren, sein Wort lesen, mit ihm reden. 2. Tipp, 1 Tag Sabbat pro Woche. 1 Tag, an dem wirklich nichts gearbeitet wird, an dem nicht gelernt wird, der auch nicht geopfert wird, der nicht weggeschmissen wird, sondern ein Tag, der einfach Gott gilt. Sagen, da passiert nichts anderes als Ruhe. Natürlich verbringt er den mit seiner Familie, also der Mann hat auch Kinder. Das heißt nicht, dass er einen Tag schweigt, aber er hat einen Tag Ruhe, wo er von Arbeit einfach komplett kein Thema ist. Ein Punkt, den ich witzig fand in dem Zusammenhang mit Essen, Stille, ist, dass er sagt, er braucht einen Tag pro Woche, wo er ein Abendessen mit anderen Christen hat. Und ich habe mir noch überlegt, was hat das jetzt mit Stille zu tun? Aber er sagt, das trainiert ihn da drin, dass er Menschen um sich rum hat aus seiner Gemeinschaft, die wissen, dass er auf diesem Weg ist, wo er bei einem Essen ihnen erzählen kann, wie lief meine Woche, wie gut war mein Sabbat, wie funktioniert es denn gerade mit dem 1 Stunde Stille halten am Morgen. So, und wo er so eine Gruppe von Menschen um sich rum hat, die ihn dann immer wieder reflektieren und ihm sagen, hey, bleib dran, komm, wir helfen dir, wir beten für dich. Einfach nochmal auch Christen um sich rum zu haben, dass dieses Thema Stille trainieren ein Teamsport wird und nicht eine Einzelübung, die ich ganz alleine machen muss. Und er geht einmal pro Monat, hat er 1 Tag Einsamkeit, wo er wandern geht, wo er Fahrradfahren geht, wo er sich auf eine Berghütte verzieht. Das sind seine Tipps, wo er sagt, da kämpft er gegen dieses Hektik und Stress an. Und das sind bloß Tipps. Das ist nicht die Zwangsjacke, die ihr jetzt alle erfüllen müsst, um nochmal einen Schritt weiter auf dieser Leiter nach oben zu kommen. Das sind Tipps, wie er es macht. Und wir können uns davon ein bisschen inspirieren lassen. Was hilft uns dabei? Und er sagt, er hat zusätzlich, weil er empfindet, dass unser Medienkonsum das größte Problem unserer Zeit ist, zusätzlich noch digitale Regeln sich aufgestellt. Da gehört dazu, er zieht sein Handy. 20.30 Uhr wird dieses Handy in eine Schreibtischschublade zum Laden gelegt und die Schublade zugemacht. Und diese Schublade wird erst geöffnet in dem Moment, wenn seine stille Zeit am Morgen rum ist. Vorher wird nicht aufs Handy geguckt. Er hat sich einen analogen Wecker gekauft, er schläft nicht mehr neben seinem Handy. Er guckt nicht morgens als erstes bei Instagram irgendwelche Reels oder sonst was, sondern Handy wird erzogen. 1 Tag haben sie als ganze Familie digitaler Sabbat. Fand ich spannend, weil seine Kinder sind 2 Kinder im Teenie-Alter. Der hat, glaube ich, eine Tochter mit 14, einen Sohn mit 16 oder 17. Und die überleben das 1 Tag ohne Handy. Ist mir heute Nacht um 12:30 hat unser Sohn von der Jugendfreizeit auf der Elevate Youth Konferenz angerufen, wir sollen ihm seine Medienzeiten verlängern. So bloß zum Thema, es gibt Jugendliche, die überleben das auch 1 Tag in der Woche. Er hat Social Media für sich fast abgeschafft. Er sagt, er löscht sämtliche Social Media Apps auf seinem Handy, hat er gelöscht und installiert sie 1 Mal pro Woche für 1 Tag. Und dann tut er irgendwelche Bilder posten, irgendwelche Sachen machen und danach löscht er sie wieder für 6 Tage. Weil er sagt, er hat es nicht geschafft, einfach nicht drauf zu klicken. Und er musste sich selber da drin erziehen, dass er bloß 1 Tag sich Social Media gönnt. Und er hat seinen Medienkonsum auf 4 Stunden pro Woche runter gehandelt. 4 Stunden für Filme, Streaming, Fernsehen, YouTube pro Woche. Manche schaffen das an einem halben Tag oder an einem Abend, gell? Wieder, ich will euch keine Zwangsjacke auferlegen, aber hier hat jemand erkannt, was ein Problem unserer Zeit ist, und hat dagegen sich angewöhnt, Dinge zu tun und anzutrainieren, weil er merkt, es tut ihm gut, es tut seiner Seele gut. Und ich glaube, wir können vielleicht eine dieser Dinge nehmen und überlegen, wie können wir das umsetzen. Ich möchte schließen und nochmal auf diesen Vergleich von den beiden Leiter und Sofa gehen. Wie werden jetzt Leute mit diesem Thema Stille umgehen, wenn sie Leiterchristen sind? Die werden ganz schnell entdecken, dass Stille ja so eine Stufe sein kann, wo ich einen Schritt weiter zu Gott kann. Und die setzen sich jetzt Regeln auf und probieren, all ihre Disziplin da reinzulegen, zu schaffen, ich schaff's jetzt wieder, eine Stunde stille Zeit zu haben pro Tag. Und werden da Energie und Kraft reinstecken, um den Sabbat zu halten und ihr Handy besser zu erziehen. Und trotzdem wirst du ja immer wieder mit Versagen konfrontiert auf dieser Leiter und dass Vorsätze nicht gelingen. Wenn du eher in die Richtung tendierst als Christ, dann will ich dir sagen, feier doch die guten Tage. Feier doch die Dinge, wo es klappt, wo du das Gefühl hast, da hat dich Jesus an die Hand genommen. Nimm das ganz klar in Anspruch, du bist nicht allein auf dieser Leiter. Du brauchst Disziplin, aber es braucht auch Jesus. Und beides zusammen hilft dir, den nächsten Step auf dieser Leiter zu gehen. Wenn du so ein Sofa-Christ bist, dann bist du jemand, der mit verschränkten Armen auf diesem Sofa hockt und denkt, naja, die Predigt war ganz in Ordnung heute so. Also zwei Bibelstellen mal dabei, die waren okay. So. Und vielleicht empfindest du jetzt etwas Druck in deinem Leben zu ändern, wo du merkst, ja, stille Zeit funktioniert nicht bei mir. Zur Ruhe zu kommen funktioniert nicht bei mir. Und vor lauter Druck denkst du, ah ja, da braucht es jetzt aber ein bisschen mehr Gnade. Ich will jetzt keine Werksgerechtigkeit in mein Leben bringen. Ich möchte dich einladen, dass wenn du eher zu dem Typ Christ tendierst, der vielleicht eher zu viel auf dem Sofa hockt, dass du dich einladen lässt, dieser ausgestreckten Hand von Jesus entgegenzugehen und zu sagen, ja Jesus, ich möchte ein Leben lernen, das mir gut tut, wo ich zur Ruhe komme, wo meine Seele gesund wird. Ich möchte von dir lernen, was es bedeutet, in deine Gegenwart zu kommen, wie die Maria, deine Nähe zu suchen, zu hören und zu sehen, was du sagen willst. Nicht, weil Jesus es braucht, nicht, weil er dich zwingt, sondern weil du heil werden darfst. Das ist die Motivation dahinter. Um dein Hintern von diesem Sofa aufzuheben, aufzustehen und dich mit Jesus auf diesen Weg der Nachfolge zu begeben. Ich weiß nicht, auf welche Seiten vom Pferd du fällst. Ich habe immer wieder mal beides in mir. Manchmal bin ich sehr leistungsbewusster Christ, der den nächsten Schritt auf der Leiter erklimmen will. Manchmal gewinnt die Faulheit in mir und ich bleibe auf dem Sofa sitzen und denke, naja, wenn Jesus das will, mich nicht motiviert, dann bleibe ich da halt sitzen. Wahrscheinlich geht es dir auch so, dass du immer wieder beides hast in deinem Leben. Aber beides muss zu Jesus. Beides braucht diese Erkenntnis, dass er runtergekommen ist in dein Leben. Dass er mit dir zusammen unterwegs ist, dass er dir eine Hand ausstreckt und sagt, hey, folg mir nach, geh mit mir zusammen diesen Weg. Ich würde mir wünschen, dass wir bei diesem Thema immer wieder uns selber reflektieren und immer wieder gucken, wo falle ich vom Pferd? Bin ich so beschäftigt und so busy, dass ich nichts davon umsetzen kann? Oder habe ich mich schon seit Jahren nicht bewegt, weil mein Sofa so bequem ist? Vielleicht kannst du das selber für dich immer noch mal ein bisschen hinterher mit Gott besprechen. Vielleicht nimmst du dir eine dieser Sachen heute, diese praktischen Tipps und sagst, das versuche ich nächste Woche mal umzusetzen. Und lass dich nicht von schlechtem Gewissen treiben, lass dich nicht von Leistungsdruck treiben, lass dich von Gottes Nähe ziehen. Lass dich von dieser ausgestreckten Hand ziehen, dass er mit dir zusammen diesen Weg geht. Ich möchte mit euch beten und dann gehen wir in den Lobpreis und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Jesus, wir danken dir für diese gute Nachricht, dass du diese Leiter heruntergestiegen bist. Du hast den Himmel verlassen. Du bist auf unsere Welt gekommen, du bist in meinen Alltag, in meine Sünde, in meinen Versagen gekommen. Und Herr, du willst uns daraus erlösen. Du lässt uns nicht im Sumpf stecken, sondern du streckst die Hand aus und willst der Herr unseres Lebens sein. Danke, Jesus, dass du mit uns Dinge eintrainieren willst in unserem Leben, die uns gesund und heil machen, die aus diesem Weg der Nachfolge mit dir zusammen unterwegs zu sein, uns ja zu einem Leben führen, das erfüllend ist, das gut ist, ja, wo Verletzungen gesund werden und wo wir andere Menschen weniger verletzen. Und Jesus, du siehst, von welcher Seite vom Pferd wir fallen. Und du kennst unsere Verhaltensweisen, unsere Rituale in unserem Leben, die vielleicht ungesund und falsch sind. Und mein Gebet ist, dass du uns die Woche einfach mit an die Hand nimmst. Dass wir wirklich nochmal neu lernen, egal ob wir seit ein paar Stunden erst mit Jesus unterwegs sind oder schon so, so viele Jahre, dass wir neu lernen, was es heißt, dir nachzufolgen. Nachfolger Jesu zu sein, ein Jünger von Jesus zu sein. Wir beten, dass das einen Einfluss hat auf unseren Alltag. Dass es uns immer wieder an den Punkt bringt, wie die Maria, dass wir zu deinen Füßen sitzen, von dir hören, von dich sehen, dich riechen, mit dir zusammen teilen, was dein Herz ist. Und alles nur, weil du es uns wert bist, Jesus. Weil wir in deine Nähe und in deiner Gegenwart uns bewegen wollen. Danke, Jesus, dass du das tust. Und dass du uns motivierst und dass du uns die Kraft gibst, auch Dinge in unserem Leben anzupacken. Heiliger Geist, ich möchte jetzt beten für jeden Einzelnen hier im Raum. Du bist derjenige, der uns innere Kraft schenkt. Du bist diese Lebenskraft, diese Schöpfungskraft Gottes, die in uns lebt, die seinen Tempel in uns gefunden hat. Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass du mit uns neue Rituale und Praktiken in unserem Alltag, ja, einbaust, die uns gesund machen, die uns heil machen und die dir Ehre machen, Jesus, die dich groß machen. Geh du mit jedem Einzelnen. Und Jesus, wir wollen jetzt diese drei Lieder im Lobpreis nutzen, um deine Nähe, ja, zu empfinden, von dir zu hören, dich anzugucken und dich zu sehen. Amen.